Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Noch genau 80 Tage sind es und dann sind die Briten raus aus der Europäischen Union. So wollte es 52% der Wählerschaft vor 4 Jahren. Und nun rückt dieser Tag wirklich näher. Bis Donnerstag will Boris Johnson einen Handelsvertrag mit der Europäischen Union haben, aber er will die Briten auch ohne Deal aus der EU führen, wie es sich die Hardliner um ihn herum wünschen, damit es keine Kompromisse gibt für die Briten. So ein harter Brexit wird ein riesiger Umbruch für das Land. Chaos droht, aber darüber redet kaum jemand, weil das Virus die Insel wieder unter Kontrolle hat.
Die Zahl der Infektionen steigt, die Zahl der Krankenhauseinlieferungen steigt, auch die Zahl der Toten. Ich fürchte, wir sind an einem heiklen Punkt.
Der Epidemiologe Peter Horby von der Uni in Oxford warnt hier sehr, sehr deutlich, denn schon 43.000 Briten sind bereits mit oder an den Folgen des Coronavirus gestorben, Tendenz weiter steigend. Und parallel sinken die Zustimmungswerte für Premier Johnson immer weiter. Vorne in den Umfragen liegt längst der Oppositionsführer Keir Starmer von Labour. Dagegen ist Boris Johnson immer mehr im Verteidigungsmodus, auch gegenüber Boulevardgeschichten, wie es Burkhard Birke für die Weltzeit beobachtet hat.
I've read a lot of nonsense recently about how my own bout of COVID.
In den letzten Tagen habe ich eine Menge Unsinn darüber gelesen, wie meine Corona-Erkrankung mich irgendwie meines Mojos, meiner besonderen Kraft beraubt hätte. Das ist offensichtlich nur Gerede, aufrührerische Propaganda, wie man sie von Leuten erwartet, die nicht wollen, dass diese Regierung Erfolg hat. Ich sage Ihnen, keine Macht der Welt schafft das. Und ich könnte diese Kritik mit meinen athletischen Fähigkeiten widerlegen. Beim Armdrücken, beim Beindrücken, beim Cumberland-Ringen oder Wettrennen.
Sprint off, you name it.
Typisch Boris Johnson. Mit seiner jungenhaften Lässigkeit und einer Prise Witz versucht er in seiner Rede beim virtuellen Parteitag der Tories vergangene Woche Zweifel an seinen Führungskompetenzen zu zerstreuen. Per Video gelingt das dem Premierminister eher schlecht als recht. Boris Johnson braucht das Bad in der Menge. Das bescherte ihm bei der vergangenen Unterhauswahl und seinen Tories noch 44% der Stimmen, was dank des britischen Wahlsystems zu einer satten Mehrheit von 80 Sitzen im Unterhaus führte. Aber dann kam das Virus, auch zu Johnson, der selbst im März schwer erkrankte.
I had a very common underlying condition. My friends, I was too fat.
Ich war zu fett.
Das sei der wahre Grund, weshalb er so schlimm an Covid-19 erkrankt sei. Die Pfunde seien seither gepurzelt, aber politisch musste Boris Johnson auch federn lassen. Anfangs verfolgte er eher ein lässiges Krisenmanagement, aber die Sterblichkeit war weitaus höher, als es sein Team prognostizierte. Rund 43.000 Menschen sind im Vereinigten Königreich bisher an oder mit Covid-19 gestorben, so viele wie in keinem anderen Land Europas. Auf Lässigkeit folgte der härteste Lockdown auf dem Kontinent und danach eine unkoordinierte, teils fahrlässig orchestrierte Öffnung. Seine eigenen Parteifreunde verstehen den Kurs des Premierministers teilweise nicht mehr, mehr noch, er selbst auch nicht. Bei einer Pressekonferenz konnte er nicht sagen, welche Personenzahl sich denn in lokalen Risikogebieten des Landes wo und wie versammeln darf. Letzte Woche wurde dann bekannt, dass 16.000 Datensätze von Corona-Tests verloren gegangen waren, weil die Excel-Tabelle nicht genug Spalten hatte. Entsprechend konnten Kontaktpersonen nicht informiert werden. Peinlich und Angriffsfläche für den Oppositionsführer von Labour.
The Prime Minister ignores the warning signs.
Der Premierminister missachtet die Warnzeichen, rast in einen Unfall, schaut in den Rückspiegel und fragt, was ist so schlimm daran? Das ist Regieren im Nachhinein. Vor 100 Tagen wurden die ersten lokalen Beschränkungen eingeführt. Für 20 Gebiete in England gelten sie seit über 2 Monaten. In 19 davon sind die Infektionszahlen gestiegen, zum Teil um das Zehnfache. Alles, was der Premierminister dazu zu sagen hat, ist, es sei zu früh festzustellen, ob die Beschränkungen wirken. Da läuft doch ganz offensichtlich etwas schief.
Attackierte Labour-Führer Keir Starmer seinen Kontrahenten Boris Johnson in der Fragestunde des Unterhauses. Und gelegentlich erhält er sogar Beifall von den Hinterbänklern der Tories. Denen gehen einerseits die Maßnahmen nicht weit genug, andererseits zu weit. Immer wieder bahnen sich kleinere und größere Rebellionen in den eigenen Reihen an. Sie kritisieren auch, dass Johnson von seinem engsten Berater, Dominic Cummings, dem Koordinator der Brexit-Kampagne, gesteuert wird. Das alles sorge dafür, dass der Premier sein politisches Kapital gerade verspielt, sagt der Politikwissenschaftler Tony Travers von der London School of Economics.
Having had a huge surge in popularity at the beginning.
Die Popularität von Boris Johnson war zu Beginn der Corona-Krise enorm gestiegen. Jetzt ist sie verflogen. Vorletztes Wochenende gab es die ersten Umfragen, bei denen die Labour-Partei knapp vor den Tories lag. Der Trend zeigt in Richtung Labour. Würde also heute gewählt, würde es für die Tories schwer werden.
Bereits im Juni hatte Labour-Chef Keir Starmer den amtierenden Premierminister in der Meinungsgunst überholt. Zuletzt hielten ihn 44% der Befragten für den geeigneteren Regierungschef. Boris Johnson kommt nur auf 37% Zustimmung. Starmer, ehemals Chef der Generalstaatsanwaltschaft, ist ein anderes Kaliber als sein Vorgänger Jeremy Corbyn. Er hat hart gegen antisemitische Tendenzen in der Labour Party durchgegriffen und attackiert die Regierung immer wieder eloquent beim wöchentlichen Schlagabtausch in der Fragestunde des Unterhauses. Vor allem aber gilt Starmer als ein Mann der Mitte, der als Pro-Europäer den Brexit vollziehen will, aber mit einem vernünftigen Folgeabkommen.
Wir haben die EU verlassen. Der Streit um Verbleib oder Austritt aus der EU, der uns die letzten Jahre entzweit hat, ist vorbei. Für mich ist das ganz klar. Wir brauchen jetzt einen Vertrag, der es den Firmen ermöglicht zu florieren, den Menschen gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet und den Frieden in Nordirland erhält.
Der Frieden in Nordirland könnte durch das unlängst vom Unterhaus auf den Weg gebrachte Binnenmarktgesetz gefährdet sein. Starmer hält es für einen Affront, beinhaltet es doch einen Rechtsbruch mit der EU, den die Regierung sogar unumwunden zugab. Der Nordirlandminister Brandon Lewis im Parlament.
Ja, wir brechen mit der Ablehnung des Nordirland-Protokolls internationales Recht, aber sehr begrenzt und spezifisch.
Darin hatten sich die Briten im Januar verpflichtet, dass es Zoll- und Warenkontrollen in der irischen See geben werde, wenn kein Handelsabkommen mit der EU zustande kommt. Das soll sicherstellen, dass es zwischen den beiden unterschiedlichen Zollzonen keinen Schmuggel und unfairen Wettbewerb gibt. Eine harte Landgrenze mit Kontrollen zwischen Irland und Nordirland hatten beide Seiten ausgeschlossen, um ein Wiederaufflammen der Gewalt zu verhindern. Aber die Hardliner in den Reihen der Tories wollen auch keine Seegrenze zwischen Nordirland und Großbritannien, die durch dortige Zoll- und Warenkontrollen entstehen würde. Also haben sie das Binnenmarktgesetz ins Parlament eingebracht. Dadurch darf die Regierung die vertraglich festgelegten Kontrollen aussetzen und zusätzlich auch ohne Konsultation mit der EU Staatshilfen für nordirische Firmen zahlen, wenn sie das für richtig hält.
There will not be checks.
Es wird keine Kontrollen von Produkten aus Nordirland nach Großbritannien geben. Das verspreche ich als Premierminister des Vereinigten Königreichs.
Sagte Boris Johnson bereits im Wahlkampf vor knapp einem Jahr. Hatte er nie vor, das Nordirland-Protokoll zu respektieren? Oder ist es nur ein strategisches Druckmittel? Wenn dem so ist, dann zahlt die Regierung einen hohen Preis. Die Empörung in der Opposition und in den eigenen Reihen war groß. Ehemalige Premierminister wie Tony Blair von Labour und die konservativen John Major und Theresa May warnten vor dem Glaubwürdigkeitsverlust.
How can the government reassure future international partners that the UK can be trusted to abide by the legal obligations of the agreements it signs?
Wie könne denn die Regierung sicherstellen, dass künftige Partner an die Vertragstreue des Vereinigten Königreichs glaubten, sagte May im Unterhaus. Der ehemalige konservative Parteichef Michael Howard, ein Brexiteer, gab zu bedenken:
How can we reproach Russia?
Wie können wir denn Russland, China oder dem Iran vorwerfen, dass sie internationale Vereinbarungen nicht respektieren, wenn wir selbst unsere vertraglichen Vereinbarungen ungenügend respektieren?
Es drohte eine große Rebellion in der Fraktion der Konservativen. Johnson verabredete deshalb einen Parlamentsvorbehalt. Demnach muss das Unterhaus zustimmen, bevor Kontrollen ausgesetzt werden. Wenn, dann also ein vom Parlament autorisierter Rechtsbruch. Diese Taktik konnte nicht alle, aber das Gros der Rebellen überzeugen. Das Gesetz muss allerdings noch vom Oberhaus verabschiedet werden. Die Lords, so ist zu hören, werden ihre Zustimmung verweigern. Das letzte Wort hat aber das gewählte Parlament, nämlich das Unterhaus. Momentan ist es jedoch verdächtig ruhig um den weiteren Ratifikationsprozess des umstrittenen Binnenmarktgesetzes, gegen das die EU-Kommission rechtliche Schritte angekündigt hat. Offenbar dient den Brexit-Befürwortern das Binnenmarktgesetz tatsächlich als Faustpfand, als Druckmittel bei den Verhandlungen mit der EU über einen Post-Brexit-Vertrag. Der Politologe Tony Travers:
Die früheren Premierminister Tony Blair, John Major, der frühere Parteichef Michael Howard, ein Brexit-Befürworter, glauben alle, dass das sehr schlecht für das internationale Ansehen Großbritanniens ist und die Position beim Streit mit den Chinesen über Hongkong schwächt. Viele Brexit-Befürworter indes sehen in der Drohung, das Austrittsabkommen nicht zu respektieren und Recht zu brechen, als eine Strategie.
Geht sie auf? Boris Johnson hatte den 15. Oktober als Frist für den Abschluss der Verhandlungen gesetzt. Als große Stolpersteine gelten derzeit noch der Fischfang, die gleichen Wettbewerbsbedingungen und die Streitschlichtungsmechanismen. Im Grunde lösbare Probleme. So wollen die Briten in ihren Gewässern wieder ohne Rücksicht auf EU-Fangquoten fischen. Was aber eher eine symbolträchtige Frage ist, macht die Fischerei doch weit weniger als 1% des britischen Sozialproduktes aus. Die Finanzindustrie in der Londoner City, die allein 15% der britischen Wirtschaftsleistung erzeugt, und die Bereiche des Automobilbaus und der Pharmaindustrie sind viel wichtiger. Hier muss es ein Abkommen geben, genauso wie im Bereich Lebensmittel und Gebrauchsgüter, sonst droht eine zwangsläufige Verteuerung von Lebensmitteln und Konsumgütern, die die Bevölkerung hart treffen würde. Ulrich Hoppe ist Geschäftsführer der Deutsch-Britischen Handelskammer in London.
Die Ökonomen schätzen ja, dass der Brexit zu einem Wachstumsverlust von ungefähr einem halben bis einem Prozentpunkt pro Jahr für die britische Volkswirtschaft führt. Bei einem ganz harten Brexit, also ohne Deal, wird sicherlich der Wachstumsverlust eher bei 1% und mehr liegen pro Jahr. Bei einem Freihandelsabkommen wird er sicherlich eher bei 0,5% liegen.
Kann und will sich das die britische Regierung leisten? Durch die Corona-Krise musste die britische Volkswirtschaft den stärksten Einbruch in Europa registrieren, mehr als 20% im zweiten Quartal. Natürlich könnte die Regierung die wirtschaftlichen Folgen eines vertraglosen Ausstiegs aus der EU nach Ablauf der Übergangsfrist Ende des Jahres verschleiern und auf Covid schieben. Eine solche Strategie wäre jedoch sehr gewagt. Schon jetzt müssen die marktliberal eingestellten Tories erheblich mehr Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft zu stimulieren, als ihnen lieb ist. Auf knapp 200 Milliarden Euro beliefen sich die direkten fiskalischen Anreize, hat der Brüsseler Think Tank Brügel errechnet. Hinzu kommen noch Steuerkredite und Garantien in Höhe von mehreren hundert Milliarden Pfund.
We will protect the public finances.
Wir werden die öffentlichen Finanzen schützen und mittelfristig unsere Kreditaufnahme und Schulden wieder unter Kontrolle bekommen. Wir haben eine heilige Verantwortung, die Finanzen stark zu lassen. Durch umsichtige Steuerung unserer Wirtschaft wird diese konservative Regierung den Haushalt immer in Ordnung behalten.
Gelobte der steigende Star der Konservativen, Finanzminister Rishi Sunak, in seiner virtuellen Parteitagsrede. Deutet er ganz indirekt Steuererhöhungen und damit einen anderen Kurs als Boris Johnson und dessen Berater Dominic Cummings an? Keine Erhöhung der Einkommens-, der Mehrwertsteuer sowie der Sozialversicherungsbeiträge. Dieses dreifache Versprechen war eine sehr wichtige Botschaft der Tories im Wahlkampf, neben dem Credo:
Let's get Brexit done and let's bring this country.
Lassen Sie uns den Brexit vollziehen und dieses Land zusammenbringen. Was ist die Alternative? Sie lautet kein Vertrag. Das streben wir überhaupt nicht an. Aber ich sage Ihnen, auch für solch ein Ereignis sind wir bereit.
sagte Boris Johnson vor Jahresfrist in seiner Parteitagsrede. Die Zweifel mehren sich jedoch, ob das Vereinigte Königreich, mit oder ohne Vertrag, wirklich das zurückliegende Jahr genutzt hat, das Land auf den endgültigen Austritt nach Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember vorzubereiten. Ulrich Hoppe vertritt über die Deutsch-Britische Handelskammer das Gros der 2500 deutschen Unternehmen mit 450.000 Beschäftigten im Vereinigten Königreich.
Was man hört, ist es mit den Vorbereitungen noch nicht ganz so weit, wie man sich das sicherlich erhofft hatte auf britischer Seite. Jetzt werden ja wieder Parkplätze geschaffen in Kent. Das heißt, man weiß auch von britischer Seite, dass das mit den Zollformalitäten und den Abwicklungstechniken noch nicht so klappen wird, dass es reibungslos durch die Häfen abgewickelt werden kann, der Handel. Also von daher sind die Vorbereitungen sicherlich nicht perfekt. Und da ist noch ganz viel zu tun, damit es dann zu einem reibungslosen Ablauf kommen kann. Selbst auch bei einem No-Deal-Szenario, da erwarten wir schon, dass ab 1. Januar da ein gewisses Chaos herrschen wird.
7.000 Lkw-Stellplätze und Sondergenehmigungen hat der Regionalrat der Grenzregion Kent am Ärmelkanal schon einmal vorsorglich vorbereitet. Mit Sorge sieht man dem 1. Januar entgegen und hofft doch noch auf eine Einigung zwischen EU und dem Vereinigten Königreich über das künftige Verhältnis. Immerhin schien es zuletzt Bewegung bei den Verhandlungen zu geben. Der für Brexit zuständige Kabinettsminister Michael Gove und Unterhändler David Frost werden zitiert, es gäbe wohl eine 66% Chance auf Einigung. Premierminister Boris Johnson braucht dringend einen solchen Erfolg, denn gerade mal 9 Monate nach seinem fulminanten Wahlsieg sägen einige bereits an seinem Stuhl. Der Politologe Tony Travers.
Well, it's worth remembering just how ruthless the Conservative Party is in getting rid of leaders when they think they're losers.
Man darf nicht vergessen, wie rücksichtslos die konservative Partei sein kann, wenn es darum geht, verliererlos zu werden. Obwohl Boris Johnson sich noch immer damit brüsten kann, bei der Unterhauswahl eine Mehrheit von 80 Sitzen gewonnen zu haben, letzten Dezember, hat er schon viel politisches Kapital verspielt. Und wenn mehr als nur eine Handvoll Unterhausabgeordnete bei der nächsten Wahl unter Boris Johnson um ihr Mandat bangen müssen, dann werden sie einen neuen Vorsitzenden suchen.
Und der könnte Rishi Sunak heißen, wird schon jetzt gemunkelt.
Burkhard Birke mit einem möglichen Nachfolger von Boris Johnson. Wer da die nächsten Jahre in der Downing Street regiert, beobachtet für uns Christine Heuer. Sie ist ganz frisch an der Themse als unsere neue Korrespondentin für das Vereinigte Königreich. Und Frau Heuer, sind Sie schon mal in der Downing Street Nummer 10 vorbeigelaufen?
Klar bin ich, mehrfach, aber ehrlich gesagt noch nicht, seitdem ich hier wohne, weil ich mich gerade noch ein bisschen einrichte hier in der Wohnung und in dem neuen Studio.
Genau, Sie sind ganz neu und dann auch schon wieder bald sehr weit weg, nämlich aus der Europäischen Union. Es wird sich vieles ändern durch den Brexit, der ist Fakt. Die Frage ist nur, wie es passieren wird. Ist davon schon irgendwas zu spüren?
Ehrlich gesagt, davon ist gar nicht zu spüren, denn all das, was da vielleicht kommt, das, was die Leute dann konkret zuordnen könnten, auch wo sie dann sagen würden, das ist jetzt wegen des Brexit, all das kommt ja erst im neuen Jahr, wenn die Übergangsphase beendet wird. Es gibt also jetzt noch nichts von dem, wovor viele warnen. Es gibt keine Lieferengpässe. Die Regale in den Supermärkten, die sind nicht leergefegt. Ich war noch nicht in einer Apotheke, aber ich habe auch noch nicht gehört, dass man nicht alle Medikamente bekommt, die man braucht. Also der Brexit an sich, der verändert das Leben hier noch nicht. Aber Corona tut das natürlich und extrem massiv. London ist nicht mal ein Hotspot, aber schon in der ersten Welle hat man gespürt, dass die Stadt sich leert. Auf den Straßen, in den Geschäften, in der U-Bahn, da ist viel weniger los als früher. Und jetzt in der zweiten Welle wird das noch stärker. Und dann kann man natürlich sagen, der immense Wirtschaftseinbruch, den Großbritannien dieses Jahr erlebt, der hat auch mit dem Brexit zu tun. Aber darüber wird hier kaum diskutiert. Dass Geschäfte eingehen, dass so viele Menschen arbeitslos werden, wie das im Moment leider der Fall ist, das wird hier alles in der öffentlichen Diskussion der Pandemie zugerechnet und nicht dem Brexit.
Kann das also der Regierung von Boris Johnson auch ganz recht sein, dass er eben sagen kann, das ist halt Corona, das ist nicht mein Herzensprojekt, der Brexit?
Ich denke schon, dass er da eigentlich froh sein kann. Und zwar gerade, weil Corona so omnipräsent ist und er da schlicht keine gute Figur macht. Johnson ist wahnsinnig eingebrochen in den Zustimmungs- und in den Bewertungsumfragen und auch in den Wahlumfragen, weil er die Krise aus Sicht vieler Briten schlecht managt, weil er zu spät und zu wirr gehandelt und auch kommuniziert hat. Das ist ein ziemliches Durcheinander hier, wenn ich das mal vergleiche mit Angela Merkel, die sich in Deutschland hinsetzt und den Bürgern sagt, sie habe da mal eine Modellrechnung gemacht. Das ist also wirklich ein komplett anderer Stil. Boris Johnson bollert sich so ein bisschen durch diese Krise und man hat auch den Eindruck, dass er immer kleinlauter wird, je schwieriger die Lage wird. Und er hat ja vor nicht einmal einem Jahr eine satte Mehrheit geholt für sich und die Tories bei den Parlamentswahlen, die er wollte. Und was entscheidend war, er hat eben diese Mehrheit auch bei eingefleischten Labour-Wählern geholt. Und jetzt ist er wirklich das zweitunbeliebteste Regierungsmitglied und Labour liegt in den Umfragen vor den Konservativen. Da jetzt auch noch vertreten zu müssen, was der Brexit so alles anrichten kann, ich glaube, da wäre auch Boris Johnson dann möglicherweise am Anschlag.
Wenn es denn eine Übereinkunft mit der Europäischen Union gibt, einen Handelsvertrag, dann kann es ja gar nicht so schlimm kommen, wie man befürchtet. Aber wenn es keinen gibt, also es zu einem harten Brexit kommt, dann droht wirklich Chaos. Ist denn diese Kontroverse überhaupt eine in der Bevölkerung, also harter oder weicher Brexit?
Nein, also wie gesagt, die normalen Bürger, die haben gerade ganz andere Probleme. Der Brexit spielt ein bisschen eine Rolle in den Zeitungen und da wird natürlich darüber geschrieben, ob ein Deal noch möglich ist oder nicht. Das ist aber alles auf den hinteren Seiten, vorne immer Covid. Und dann ist es ja auch kompliziert, was da gerade ausgehandelt wird oder eben nicht ausgehandelt wird. Da geht es jetzt um die Details. Das ist natürlich auch etwas ganz anderes als die Frage, wollt ihr raus aus Europa oder drin bleiben? Da konnte jeder eine Meinung haben und die auch lautstark vertreten. Das ist das eine. Und das andere ist, die Leute haben das Thema auch einfach satt. Das Referendum, muss man sich ja auch mal klar machen, das war vor über 4 Jahren. Und seitdem wurde so viel über den Brexit diskutiert und gestritten. Das hat ja auch Familien und Freunde entzweit. Das war für alle wahnsinnig anstrengend. Und am Ende, als dann alle Schlachten endlich geschlagen waren, dann hat man sich unter der Überschrift wieder versammelt, dass die Briten fair sind, dass die Sache jetzt endgültig entschieden ist, nach den Wahlen eben im Dezember. Und man hat die Diskussion beendet. Und inzwischen sagen auch die meisten Brexit-Gegner, dass der Austritt jetzt durchgezogen werden muss, dass man da nicht mehr rangehen wird. Die Frage, ob mit oder ohne Deal, ist zwar politisch interessant, spielt aber in der öffentlichen Diskussion im Moment eine sehr, sehr untergeordnete Rolle.
Aber sie hat eben große Folgen. Zumindest aus Deutschland ist für mich nicht immer erkennbar, was Boris Johnson eigentlich will. Also will er die Hardliner bedienen, die ihn ja wirklich umringen und die er als Berater hat, die eben keine Kompromisse mit der Europäischen Union wollen? Oder pokert er nur, übernimmt diese Position, um dann eben das Beste in diesem Handelsvertrag rauszuholen? Was denken Sie?
Also ich persönlich denke, dass er doch eher pokert, aber so richtig einschätzen kann man das auch hier nicht. Auch hier rätseln alle, was treibt ihn eigentlich um, welche Strategie verfolgt dieser Premierminister. Da sagen dann die einen, es ist ihm wirklich egal, er ist einverstanden damit, den No-Deal zu haben, er nimmt das in Kauf. Manche denken sogar, dass er den braucht, weil die Wirtschaft hier im Sinkflug ist und Johnson will natürlich, er will als Gegenmaßnahme ganz viel Staatsgeld investieren in neue Technologien zum Beispiel. Da ist die Rede vom Silicon Valley in Großbritannien und da wären ihm natürlich Wettbewerbsbedingungen der EU nur im Wege. Und ja, im Moment kann er sich auch keinen Streit mit den Rechtsaußen in seiner Fraktion erlauben. Die sind eh schon auf der Palme wegen der Corona-Einschränkungen, die sie nicht haben wollen. Das spricht alles dafür, dass er nicht pokert. Die anderen sagen aber, dass es ihm eben nicht egal sein kann, ob es einen Vertrag gibt oder nicht, weil kein Premierminister erleben möchte, was passiert, wenn das Schlimmste dann doch eintritt, wenn wirklich die Lebensmittel knapp werden, wenn die Preise massiv ansteigen, wenn Firmen deutlich sichtbar wegen des Brexit dicht machen oder wegziehen und die Briten dann ihre Jobs verlieren. Das wäre die Krise auf der Krise, also keine Chance, die Brexit-Kosten unter den Corona-Kosten noch irgendwie zu verstecken, sondern es wäre das genaue Gegenteil. Ich persönlich, wie gesagt, denke, er kann sich einen No-Deal nicht leisten. Und zuletzt haben ja auch beide Seiten signalisiert, dass sie es schon irgendwie hinbekommen werden.
Ja, aber es sind ja nur noch 80 Tage und dann ist es schon soweit. Dann sind die Briten aus der Europäischen Union raus. Planen denn viele Firmen auf der Insel eben schon Verlagerungen?
Mit dem Plan ist das so eine Sache, wenn man nicht genau weiß, wofür man eigentlich planen soll. Und das stört die Wirtschaft hier auch ganz gewaltig. Die Regierung hat erst kürzlich gesagt, bereitet euch vor, es wird jetzt ernst, ihr müsst euch auf die neuen Bedingungen einstellen. Und die Wirtschaft hat geantwortet, würden wir ja gern, aber was genau kommt denn? Welche Rahmenbedingungen setzt ihr denn? Worauf müssen wir achten? Was wird sich wirklich ändern und was nicht? Und darauf gibt es im Moment eben keine Antwort. Vielleicht dann nach dem EU-Gipfel irgendwann.
Das werden wir sehen. Christine Heuer, unsere neue London-Korrespondentin, gefragt. Im Hintergrund hören wir auch das Telefon. Da rufen die nächsten Kollegen an. Vielen Dank.
Gerne. Bis bald.
Tja, und heute hat Boris Johnson noch sein Kabinett informiert, dass die Verhandlungen mit der Europäischen Union an einem kritischen Punkt sind. Und Angela Merkel meinte dann, dass die EU einen Handelsvertrag mit den Briten will, aber auch vorbereitet ist, wenn es keinen Deal gibt. So sieht dann wohl Schattenboxen aus vor dem EU-Gipfel am Donnerstag. Ich bin André Zanto und wir schauen hier im Weltzeit-Podcast demnächst in den Rust Belt der USA und fragen, ob Donald Trump die Hoffnungen der dortigen Arbeiter erfüllt hat und ob sie ihn wieder wählen. Bis dahin.